Deutschlandfunk Interview.
Heute vor 2,5 Jahren begann Russlands völkerrechtswidriger Überfall auf die Menschen in der Ukraine. Das Kreml-Regime hat inzwischen mutmaßlich viele Zehntausende Tote zu verantworten. Wegen der Verschleppung von Kindern aus der Ukraine hat der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs inzwischen einen Haftbefehl gegen Putin ausgestellt. Seit dem 24. Februar 2022 setzt sich die ukrainische Armee gegen den Überfall zur Wehr. Damals hätte ihr das kaum jemand zugetraut. Trotz großer Gebietsverluste im eigenen Land haben sich ukrainische Truppen inzwischen auch auf einem Teil des russischen Territoriums festgesetzt. Das Völkerrecht gestattet das einem angegriffenen Land. Am Telefon ist der CDU-Politiker Ruprecht Polenz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, vormals Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages und Generalsekretär der CDU. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Herr Polenz, ukrainische Truppen sind auf russisches Gebiet vorgedrungen. Welche Chancen und Risiken sind damit verbunden?
Die Ukraine hat mit diesem Vorstoß sicherlich bezweckt, dass Russland Truppen abziehen muss von anderen Frontabschritten, wo die Ukraine unter Druck geraten war. Und vor allen Dingen hat sie mit diesem Vorstoß auch erreicht, dass Russland in große, ich nenne es mal Propagandaschwierigkeiten gekommen ist. Denn wir wissen ja, Putin hat bei Strafandrohung gesagt, wir sind in einer Spezialoperation, wir sind nicht im Krieg. Und die russische Propaganda hat jetzt die Schwierigkeit zu erklären, warum eigenes Territorium von ukrainischen Truppen besetzt worden ist. Und die Propaganda tut sich durchaus schwer. Auf der einen Seite wird behauptet, das sei ein Angriff des Westens, der NATO. Es seien auch NATO-Truppen dabei, was natürlich völliger Unsinn ist. Auf der anderen Seite wird gesagt, das ist alles eine Kleinigkeit, die haben wir da auch schnell wieder aus unserem Gebiet vertrieben. Aber es dauert eben jetzt schon ziemlich lange. Und vor allen Dingen sind jetzt auch russische Zivilbevölkerung von den Gegenmaßnahmen, vor allen Dingen der Russen, betroffen, die versuchen, ihr Land dort wieder freizukämpfen.
Herr Polenz, Sie sprechen von einem propagandistischen Erfolg. Ist es auch militärisch klug?
Ich denke schon, dass sich die Ukraine das gut überlegt hat. Sie hat natürlich die Schwierigkeit, und deshalb ist die Frage, wie lange will sie das Gebiet dort halten, weil ihre Kräfte sind ja auch begrenzt. Aber ich denke, dass von der militärischen Seite her diese Maßnahme auch dazu beiträgt, die Frage der, ja, ich nenne es mal Siegeszuversicherheit auf der eigenen Seite und auf der anderen Seite zu betreffen. Also die russische Siegeszuversicht soll erschüttert werden und die eigene soll gesteigert werden. Ich glaube, auch das ist bisher gelungen.
Sie sagten, die Kräfte der Ukraine seien begrenzt. 2,5 Jahre harten Widerstand hätten Anfang 2022 kaum jemand der Ukraine zugeschaut. Wie schätzen Sie die weitere Ausdauer der Ukraine ein?
Ich glaube, dass die gegeben ist, vorausgesetzt, sie bekommt ausreichend und noch mehr westliche Hilfe als bisher. Es ist ja völlig klar, das sagt die Ukraine auch, wenn ihr uns nicht helft, dann können wir den Russen nicht standhalten. Aber wenn wir der Ukraine noch mehr helfen würden, als das bisher der Fall gewesen ist, dann hätten sie gute Chancen, Putin klarzumachen, dass er den Krieg letztlich militärisch nicht gewinnen kann. Es geht da vor allen Dingen um die Frage, ob die Ukraine in die Lage versetzt wird, russische Nachschublinien zu treffen, auch auf russischem Gebiet, vor allen Dingen aber eben auch die Nachschublinien, die über die Krim die russischen Truppen mit Nachschub versorgen.
Sie sprachen gerade über den Nachschub. Wie bewerten Sie die Ankündigung der Bundesregierung, die die Ukraine-Hilfe jetzt aus Zinserträgen eingefrorener russischen Vermögens finanzieren möchte?
Ich finde das ein zunächst einmal politisch sehr schlechtes Signal, weil es ja sowohl in Moskau als auch in Kiew bewertet wird. Moskau wird sagen, wir haben doch recht, die westliche Unterstützung bröckelt. Deutschland zieht sich jetzt aus der bilateralen Unterstützung zurück, vertraut auf irgendwie einen multilateralen Mechanismus. Wir können gleich noch darüber sprechen, wie man sich das mit diesen Geldmitteln denkt. Und die Ukraine hat natürlich die Sorge jetzt umgekehrt, können wir uns auf Deutschland noch verlassen. Und Deutschland ist das wichtigste europäische Land. Und auch im Verhältnis zu den USA wird natürlich gelten, dass die Amerikaner fragen, was machen eigentlich die Europäer? Also ich fand das eine fatale Entscheidung des Bundeskabinetts, zumal auch noch gar nicht gesichert ist, ob das mit diesen Zinserträgen des eingefrorenen russischen Vermögens der russischen Zentralbank überhaupt klappt. Da müssen viele Länder mitreden und im Übrigen muss man auch noch dazu sagen, dass die gesamten eingefrorenen russischen Gelder im Grunde, so kann man argumentieren, völkerrechtlich der Ukraine letztlich zustehen als Reparation, um irgendwann mal den Gesamtschaden, den die russischen Angriffe auf im ukrainischen Territorium angerichtet haben, wieder zu reparieren.
Herr Polenz, Sie haben die Bundesregierung kritisiert. Vielstimmig spricht auch Ihre Partei. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter fordert viel mehr Waffen für Kiew. Michael Kretschmer, CDU-Ministerpräsident in Sachsen, lehnt genau das ab, nämlich Waffenlieferungen an die Ukraine. Wie erklären Sie sich diese Spaltung der CDU?
Also es ist keine Spaltung. Herr Kretschmer vertritt da eine Außenseiterposition in der Partei. Aber da er Ministerpräsident ist, findet er damit natürlich auch immer wieder mediales Gehör. Ich teile seine Auffassung hier überhaupt nicht. Ich glaube, dass die Richtung, in der Roderich Kiesewetter argumentiert, viel schlüssiger ist und auch viel eher zu einem Frieden führen kann, als die Vorstellung, man könne Putin durch Nachgiebigkeit zu Verhandlungen bewegen. Im Gegenteil, Nachgiebigkeit wird ihn dazu ermutigen, militärisch weiterzumachen. Wenn man einen Frieden möchte, dann wird man ihn nur bekommen, wenn Putin zu der festen Überzeugung gekommen ist, ich kann militärisch nicht gewinnen, und nicht, wenn er nach wie vor glaubt, die Unterstützung des Westens bröckelt. Jetzt haben wir in Osten Landtagswahlen, da gewinnen vielleicht AfD und BSW, die wollen sowieso die Waffenhilfe stoppen, und der sächsische Ministerpräsident redet in ähnlicher Richtung. Also das sind alles ganz verheerende Signale, auch für den Frieden, auch für die Sicherheit Deutschlands.
Stichwort Frieden. Was bedeutet mit Blick auf mögliche Waffenstillstandsverhandlungen der Besuch des indischen Premierministers Narendra Modi in Kiew? Indien war ja bisher eher eingeordnet worden auf russischer Seite.
Ja, das muss man schauen, was dabei rauskommt. Ich glaube, es ist erstmal gut, dass Modi jetzt auch in Kiew ist. Ich kann mir vorstellen, dass Selenskyj mit einer gewissen Bitterkeit auch noch die Bilder im Kopf hat, wo Modi bei seinem Besuch in Moskau Putin umarmt. Also man muss schauen, welche Rolle Indien einnehmen will. Aber sicher ist natürlich, dass Indien, wenn es sich stärker auf die Seite des Angegriffenen stellen würde, also stärker auf die Seite des Völkerrechts, durchaus Einfluss haben könnte. Denn Russland ist wirtschaftlich durchaus eng mit Indien verbunden, und Indien könnte Russland unter Druck setzen.
Inwiefern verändert dieser Krieg Ihrer Beobachtung zufolge auch Russland?
Also bisher ist es wohl so, dass es Putin gelungen ist, die großen Städte weitgehend in der Illusion zu lassen, es gäbe im Grunde gar keinen Krieg. Es gibt zwar sehr große menschliche Verluste auch in den russischen Streitkräften, aber er hat bei der Rekrutierung vor allen Dingen geschaut, dass die Menschen aus der Landbevölkerung kamen, aus anderen Ethnien, sind gar nicht so viele ethnische Russen dabei. Und er bemüht sich natürlich auch jetzt in Russland diese mehr von der Sonderoperation, von der Spezialoperation aufrechtzuerhalten. Was man aber schon sehen kann, ist, dass bei aller Schwierigkeit, dass die Sanktionen greifen, der russische Staat durchaus auch wirtschaftlich unter Druck kommt. Aber die entscheidende Frage wird letztlich sein, wird die Ukraine durch den Westen in die Lage versetzt, Russland noch wirksamer, vor allen Dingen bei den Nachschublinien, zu treffen? Und da sind wir dann eben auch bei der deutschen Diskussion über Marschflugkörper. Und es wäre höchste Zeit, dass wir die auch der Ukraine liefern.
Herr Polenz, der frühere russische Präsident Medvedev fällt ja in letzter Zeit auf mit Drohungen, mit Wüstendrohungen, Untergangsszenarien, die er dem Westen androht. Wie verstehen Sie solche Äußerungen?
Ja, man kann sie auch gerne im Zusammenhang sehen mit dem russischen staatlichen Fernsehprogramm, was die Russen jeden Abend verfolgen, weil sie auch gar keine Alternative haben. In diesem Fernsehprogramm wird einmal die Woche gezeigt, dass man, ich sag mal, Berlin in 1,5 Minuten, Paris in 2 Minuten und London in 3 Minuten dem Erdboden gleich machen kann. Das wird simuliert, das wird der russischen Bevölkerung gezeigt. Seht mal, das steht vielleicht bevor darauf, also wir sind stark, wir können das machen. Und es wird ja auch jetzt als Antwort auf diesen Vorstoß der Ukraine diskutiert, ob man das nicht eigentlich auch machen müsste. Also diese Dimension der Eskalation, diese Drohung, die begleitet die sogenannte Spezialoperation eigentlich von Beginn an. Und sie soll dazu beitragen, dass sich der Westen fürchtet, die Ukraine weiter mit Waffen zu unterstützen. Aber und sie hat ja auch, wir haben vorhin darüber gesprochen, BSW, AfD, sie hat ja auch durchaus gewisse Wirkung. Mhm. Was die Leute, die sich davor Angst machen lassen, halt nicht bedenken, ist, dass es eine Form der Erpressung ist, die da versucht wird. Also wenn ihr das nicht macht, dann gibt es ganz gewaltige Konsequenzen. Und man weiß doch aus jedem Tatort, wenn der Erpresser sagt, gib mir noch 10.000, dann hast du Ruhe, dass das nicht funktioniert, ja, und dass er in ein paar Wochen wiederkommt und 50.000 haben will.
Herr Polenz.
Und genauso funktioniert es eben mit dieser Form der militärisch / atomaren Erpressung, die Putin versucht auch. Gegen diese Erpressung hilft nicht nachgeben, sondern nur Abschreckung, glaubwürdige Abschreckung.
Wir müssten zum Schluss noch über ein schweres Verbrechen sprechen. In Solingen hat ein Angreifer 3 Menschen während eines Stadtfestes mit einem Messer getötet. Über Identität, Motiv und so weiter ist noch nichts bekannt. Wie kann man Bürgerinnen und Bürger schützen, etwa auf einem solchen Stadtfest? Geht das überhaupt?
Ich glaube, das ist sehr schwierig. Es sind immer, wenn ganz, ganz viele Menschen zusammen sind, sind sie dicht bei dicht. Und wenn dann einer ein Messer in der Tasche hat und aus Gründen, die wir jetzt dort noch nicht kennen, aber das hat es ja an anderen Stellen auch schon gegeben, um sich sticht, dann ist das ein schreckliches Verbrechen. Und man muss dann erstmal mit den Folgen umgehen. Ich glaube auch, dass vorbeugend da nicht so wahnsinnig viel möglich ist. Wie bei aller Kriminalität, es geht um Aufdecken, um Bestrafen, um zur Verantwortung ziehen und die Hoffnung, dass das dann letztlich abschreckend wirkt. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann.
Und wir müssen
sicherlich drauf schauen.